Offenbarung 18, Verse 4 bis 8. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht aus von ihr, mein Volk, damit ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden und nicht empfangt von ihren Plagen. Und ich möchte uns daran erinnern, Kapitel 18, es geht in diesem Kapitel um den Untergang Babylons. Und hier werden Menschen angesprochen, Menschen Gottes angesprochen, die in dieser Stadt sind und nun herausgefordert werden, herauszugehen. Ja? Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Bezahlet ihr, wie auch sie euch bezahlt hat, und vergeltet ihr zweifältig nach ihren Werken. Und in den Kelch, in den sie eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifältig ein. Wie viel sie sich herrlich gemacht hat und üppig gewesen ist, so viel schenkt ihr Qual und Leid ein. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze als Königin und bin keine Witwe, und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen: Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richten wird. Soweit zunächst einmal der Text. Nun, uns ist bewusst, hier ist die Rede, oder hier geht es um einen Appell an die Menschen Gottes, die sich in dieser Stadt Babylon, der Hauptstadt der Endzeitregierung des Antichristen, sich noch aufhalten. Und wie gesagt, es ist ja noch Zukunft. Und sie werden herausgefordert, diese Menschen, die noch in dieser Stadt sind, werden herausgefordert, herauszugehen. Wir erkennen eine zweifache Einteilung. Und lass mich vorher sagen, natürlich ist es noch Zukunft. Es richtet sich an die Menschen Gottes, die in dieser Stadt tatsächlich leben werden. Und die werden herausgefordert, mit einer Stimme rauszugehen. Aber wir erkennen auch viele geistliche Wahrheiten, die auf uns zutreffen, die für uns heute aktuell sind. Und ich will das uns ein bisschen verdeutlichen, obwohl ich wahrscheinlich das gar nicht muss, weil ihr ganz genau wisst, wie man diese Herausforderung vergeistlichen kann und an uns oder für uns anwenden soll. So, aber wir erkennen eine zweifache Einteilung im Text. Einmal haben wir den Aufruf selbst, ja? Und zweitens hören wir den Grund, warum man herausgehen, warum man sich trennen soll von dieser Stadt. Also zunächst einmal der Aufruf als solches in Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk. So, wir wollen an dieser Stelle nicht verpassen, dass hier jemand anders spricht als der Engel, der vorher gesprochen hat, mit Johannes gesprochen hat und ihn darauf hingewiesen hat, dass die Stadt Babylon zerstört wird. Ja? So, wer ist es, der hier spricht? Und wir können das sofort richtig einordnen, weil wir das wissen: Es ist die Stimme Gottes selbst, die wir hier hören. Ja? Ein Engel würde nie sagen: Mein Volk. So, wessen Volk ist das hier? Es ist Gottes Volk, das angesprochen wird. Und Gott selbst fordert sein Volk heraus, aus eben dieser Stadt Babylon herauszugehen. Und eins wurde mir auf jeden Fall wichtig, als ich diese Herausforderung gelesen habe: dass selbst in dieser furchtbaren Zeit der Trübsal, dass selbst in der Hauptstadt des Antichristen es immer noch Menschen Gottes geben wird. Sonst macht die Herausforderung überhaupt keinen Sinn. Ja? Selbst in der schlimmsten Verfolgung der Heiligen wird es noch solche geben, die aus Babylon herausgehen können. Und das ist, da bewahrheitet sich wieder das, was die Heilige Schrift sagt, dass zu keiner Zeit Gott sich nicht bezeugt hat. Ja, Apostelgeschichte 14, Vers 17 sagt uns, dass zu jeder Zeit Gott seine Zeugen in dieser Welt hatte, und das stimmt auch für die Trübsalzeit. Ja? Auch in der Trübsalzeit wird Gott seine Zeugen haben. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr diese Herausforderung liest, hier in Offenbarung 18, aber ich habe sofort an Lot und seine Familie gedacht, die aus Sodom herausgehen sollte. Eigentlich habe ich mehr an Lots Frau gedacht, die zwar aus Sodom herausgegangen ist, die Sodom verlassen hat, aber Sodom, diese Stadt Sodom, wie es scheint, trotzdem in ihrem Herzen geblieben ist, sodass sie schlussendlich zurückschaute. Ja? Und sie war die Einzige aus der Familie, die das getan hat. So, worauf will ich hinaus? Schaut einmal. Immer wieder werden wir als gläubige Menschen herausgefordert, durch das Wort Gottes aus dieser Welt, aus diesem weltlichen System, ja nicht herauszugehen, aber diesem abzusagen. Ja, die Welt mit ihrem Treiben nicht lieb zu haben. 1. Johannes 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. So seit unserer Wiedergeburt, wenn wir die Wiedergeburt erlebt haben, wir gehören eigentlich in eine andere Wirklichkeit. Das ist, was die Heilige Schrift sagt. Ja, wir gehören zu dieser himmlischen Welt. Wir leben zwar noch in der Zeitlichkeit, aber unser Zuhause, unsere wirkliche Heimat ist das Reich Gottes. Ja? Nun, da muss unser Herz sein. Die Dinge dieser Welt, die reizen uns vielleicht hier und da, aber sie dürfen uns nicht binden. Wir gehören doch Jesus Christus an. Wir sind Bürger des Himmels. Na, was bedeutet es, die Welt nicht zu lieben? Ja, ich habe ganz praktisch überlegt, was bedeutet es praktisch, die Welt nicht zu lieben? Für den einen heißt es etwas, für den anderen heißt es was anderes. Ich habe zum Beispiel immer sehr gerne gelesen. Ich denke, ich war ein, wie sagt man, Addict, ja, ich habe sehr gerne gelesen. Natürlich nicht die richtige Literatur, ich hätte viel lieber die Bibel lesen sollen. Ich habe gerne Novellen gelesen, ja, von Dumas und sowas ähnliches und habe meine Zeit damit verbracht, eben diese Dinge zu lesen oder Defoe, Robinson Crusoe, ja, ich habe das paar Mal gelesen, diese Novelle. Und ich habe das sehr, sehr gerne gemacht und dann habe ich zu einem Zeitpunkt gemerkt, das bindet mich. Das bindet mich sehr, dass ich die meiste Zeit damit verbringe, das zu lesen. Nicht, dass es schlecht ist, aber es hat mich wirklich gebunden. Da musste ich mich davon loslösen. Bei dem anderen ist es Fernsehen gucken zum Beispiel. Ja, ist genau dasselbe. Wie viel Zeit verbringen wir am Fernsehen oder von mir aus am Computer? Wie viel Zeit verbringen wir in dem Wort Gottes? Für den anderen ist es das eine, für den anderen ist es etwas anderes. So, und es heißt nicht, dass man sich von diesen Dingen total lossagt. Ist doch nicht schlecht zu lesen, aber es darf uns nicht binden. Von einem Prediger habe ich gehört, und das war sehr interessant, weil für mich ist das überhaupt kein Problem, er hat sehr gerne getanzt. Ja? Er ist aus der Welt gekommen und er kannte das, dass man in der Welt tanzt und Freitag und auch Samstag die ganzen Abende vertanzt. Und er sagt, für ihn war das furchtbar schwer, sich davon zu lösen, nicht mehr zu tanzen. Stellt euch mal vor, für mich ist es kein Problem. Ich brauche nicht tanzen, ja, aber für mich ist es was anderes. So, was ist es für euch? So, seit der Wiedergeburt, wie gesagt, gehören wir eben dieser Wirklichkeit Gottes an. Wir gehören dem Reich Gottes an. Und da muss auch unser Herz sein, ja. Und dieses, ich sag mal, herausgehen oder der Welt absagen, das geschieht ja nicht einmal, das geschieht jeden Tag aufs Neue. Jedes Mal, wenn wir aus dem Bett rauskommen, ja, müssen wir überlegen, okay, für wen lebe ich heute? Für mich selbst oder lebe ich für meinen Heiland Jesus Christus? Ja? So, wir müssen das Zeitliche, wir müssen das Sündhafte, ja, ablegen und uns ausstrecken, wie die Heilige Schrift sagt, nach der himmlischen Berufung. Philipper 3, Vers 14. Der Apostel Paulus schreibt, er sagt, hört mal genau hin, er sagt, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. So, es geht um, was bedeutet jagen? Es bedeutet nicht, dass man die Füße hochlegt und sagt, oh, es wird schon. Nein, man strengt sich an. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Es ist nicht ein Stolpern, ja, sondern ein Jagen nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. So, die Welt im Herzen zu tragen und sie zu lieben, sodass unsere Sinne damit voll sind und gleichzeitig aber in dem Reich Gottes zu sein, ihr Lieben, das ist unmöglich. Das hat schon Jesus gesagt, als er verdeutlicht hat, dass man nicht zwei Herren gleichzeitig dienen kann. Entweder das eine oder das andere. Und wir müssen uns jedes Mal überlegen, okay, ja, wo gehöre ich hin? Wem diene ich wirklich? Und das muss ich auch tun, genauso wie auch ihr. So, und deshalb, wenn wir aus der Welt herausgekommen sind, ja, dann dürfen wir nicht irgendwann mal zurückschauen und denken, ah, so schlimm war es gar nicht gewesen, ja. Ein bisschen Sünde hier und da, ach, schließlich bin ich kein Massenmörder, wie der Stalin. Aber ihr Lieben, wir müssen das verstehen, ja. Wir müssen das verstehen, weil die Heilige Schrift uns darauf hinweist. Die Gesinnung der Welt ist ein Schweinetrog. Ehrlich, es ist ein Schweinetrog, es ist eine Kloake. Es ist das Babylon, ja, das uns in Kapitel 17 und 18 beschrieben wird, das vergehen wird. Es ist vergänglich. All diese Dinge, die in der Welt sind, sind vergänglich. Ein Freund hat mir letzte Woche geschrieben, ich habe mit ihm ein bisschen mich ausgetauscht über die Situation, die Weltsituation, auch die Situation hier in Kanada und auch in Deutschland. Und er hat mir geschrieben in seinem E-Mail, ja, je nachdem, was man für eine Weltanschauung hat, dann interpretiert man diese Dinge auch anders. Ich sage, naja, als Christ, welche Weltanschauung haben wir denn, wenn die Heilige Schrift die sagt, die Welt liegt im Argen? Soll ich sagen, nein, es ist nicht so? Und dann hat er nicht mehr geschrieben. Ich weiß auch nicht warum. Und er ist ein Evangelist. Aber wie auch immer, ja, wir verstehen das ganz genau. Wir können die Realität richtig, erst dann richtig einordnen, wenn wir nicht anfangen, grau zu malen, Grauzonen zu haben, wenn wir sagen, so ist es und so ist es. Und ich sage, aber es kann auch ja, irgendwas dazwischen liegen. Wenn die Heilige Schrift mir sagt, die Welt liegt im Argen, dann verstehe ich, dass es nicht nur damals war, als es geschrieben worden ist, gesagt worden ist, sondern dass es heute genauso ist. Und die Welt sagt uns, oh, ja, malt uns was vor, wir wollen das Beste für euch, dies und jenes. Wir als Volk Gottes, wir stehen da und wir hören uns das Ganze an, wir schlagen die Bibel auf und sagen, was sagt uns die Schrift? Und das ist für uns das Ausschlaggebende, was die Heilige Schrift sagt, nicht was die Politiker sagen und die Menschen, die in der Welt sind, die zum Teil Jesus Christus doch sehr, sehr verachten. So, und deshalb, wenn wir das hier lesen, das ist doch ein sehr ernster Aufruf Gottes an seine Menschen, geht aus von ihr mein Volk. Und wir müssen genau das tun. Im Geistlichen natürlich, ich meine, wir sollten uns nicht aufhängen und auch sonst nicht was mit uns machen, sondern wir müssen innerlich sagen, ja, ich brauche das nicht. Wir müssen unsere Sinne verändern durch das Wort Gottes, durchtränken lassen von dem Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, sodass wir dann auch die Dinge, die passieren, richtig einordnen können. So, warum sollen die Menschen Gottes aus Babylon hinausgehen? Vers 4 und 5, Vers 4, zweiter Abschnitt und 5 sagen uns Folgendes. Damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel. Und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. So, was ist der Grund, warum das Volk herausgehen soll aus Babylon, damit sie der Sünden Babylons nicht teilhaftig werden? Ja? Und das Wort teilhaftig ist dasselbe Wort, was im Neuen Testament mit Gemeinschaft übersetzt wird. Dasselbe Wort wird zum Beispiel in Epheser 5, Vers 11 gebraucht, wenn Folgendes gesagt wird: Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Und das Verständnis ist dann das, ja? Wenn der Mensch Gottes trotzdem in dieser verdorbenen Stadt, in diesem verdorbenen System, Weltsystem verbleibt, er der Sünden dieser Stadt, dieses System teilhaftig ist. Und das ist keine Kleinigkeit. Denn im selben Augenblick wird ja gesagt, damit ihr auch nicht von ihren Plagen empfanget. Und in diesem Fall ist es, wir springen ein bisschen voraus oder gehen ein bisschen zurück, Gott wird diese Stadt richten, vernichten. Sie wird verbrennen. Und damit das Volk Gottes, was das sich noch in dieser Stadt befindet, genau dasselbe nicht erlebt, ja, und dadurch auch bestraft wird, sollen die vorher rausgehen. Und auch das ist ein, wie gesagt, bedeutender Hinweis für uns als Christen. Es ist schon wahr, Gott vergibt uns unsere Sünden. Wenn wir Buße tun für unsere Sünden, Gott vergibt uns. Das ist, was die Heilige Schrift sagt. Wenn wir uns aber von den Sünden dann nicht komplett abwenden und sie hassen und sie verlassen, ihr Lieben, was sagt das Wort? Die Strafe Gottes für die Sünden wird uns einholen. Gott kehrt diese Dinge nicht unter den Teppich. Und das muss uns bewusst sein. Es ist sehr, sehr, sehr ernst, dass wir uns von diesen Dingen trennen. Ich möchte hier etwas sehr, sehr Interessantes einfügen. Und wenn ihr in euren Bibeln das nachschauen wollt, ihr könnt das gerne tun. In dem Buche des Propheten Jeremia, der übrigens während der Zeit gedient hat, als Jerusalem eingenommen worden ist, vorher und als Jerusalem eingenommen worden ist von den Babyloniern, er hat schon von der Zerstörung Babylons gesprochen. Ja, sehr interessant. Und ich möchte einige Stellen lesen und hört einmal genau hin, wie Gott durch oder was Gott durch den Prophet Jeremia sagt. Jeremia 50, Vers 8. Jeremia 50, Vers 8. Flieht hinaus aus Babels Mitte und zieht hinweg aus dem Land der Chaldäer. Es hört sich sehr ähnlich an zu dem, was wir gelesen haben in Kapitel 18 der Offenbarung. Jeremia 51, Vers 6. Flieht hinaus aus Babel und rette jeder seine Seele, damit ihr nicht umkommt in seiner Missetat. Jeremia 51, 45. Auch die Mauer Babels ist gefallen. Geht hinaus aus seiner Mitte, mein Volk. Ja, und jeder rette seine Seele vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Das hört sich doch sehr ähnlich an, ja, zu dem, was wir haben hier in Kapitel 18. Die Herausforderung Gottes an das Volk, das, an sein Volk, das in Babylon noch lebt, noch da ist. Aber lass mich das noch einmal unterstreichen. In dieser Weise, wie Jeremia den Fall Babels beschreibt, das ist nie in der Menschheitsgeschichte bis jetzt so passiert. Und außerdem wissen wir, weil wir gemeinsam das Buch des Daniel studiert haben, als die Stadt Babylon eingenommen worden ist von der medo-persischen Armee, wurde die Stadt weder verbrannt, noch sind die Juden aus der Stadt vorher abgehauen, ja, das Volk Gottes aus Israel ist ja aus Babel nicht vorher geflohen. Ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass die Juden noch etliche Jahrzehnte in Babel geblieben sind. Selbst Daniel, der Prophet Gottes, blieb ja noch in Babylon und hat den nachkommenden Weltherrschern dann auch gedient in seiner Position als Berater. So, deshalb schlussfolgern wir, lesend das, was Jeremia schreibt, dass der Prophet Jeremia ganz klar Das ist, was ich sehe. Er schreibt von demselben Ereignis, das wir gerade am Studieren sind, in Kapitel 17 und 18 der Offenbarung. So, er spricht prophetisch über das, was für uns noch Zukunft ist. Es ist erstaunlich. So, wir schauen weiter in unseren Text und stellen fest, dass auch hier wieder dass uns etwas versichert wird, ja, dass wir sehr gut aus dem biblischen Bericht und im Zusammenhang mit den in Sünde gefallenen Menschen kennen. Wir lesen Vers 5. Offenbarung 18, Vers 5, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat und zahlt ihr das Doppelte heim gemäß ihren Werken. In den Becher, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. In dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe, ich werde kein Leid sehen. Warte du ab, du Puppe. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen. Das ist, was Gott sagt. Tod und Leid und Hunger und sie wird mit Feuer verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. So, die Stadt Babylon verherrlicht sich selbst. Ja? In anderen Worten kann man sagen, ja, Babylon denkt von sich, dass sie etwas Besonderes, etwas Einzigartiges ist. Aber Gottes Gedanke zu dieser Stadt ist der: Der Gestank deiner Sünde reicht bis zum Himmel. Die Heilige Schrift spricht vom Geruch des Todes. Ja, in 2. Korinther 2, Vers 16. Und das ist das, was wir eigentlich als Christen verstehen sollten, wenn, ja, im Zusammenhang des Weltsystems heute. In dem, was alles gemacht wird, ja, im Namen des Fortschritts oder warum auch immer. Ja, es ist ein Geruch des Todes. Und die Sünde dieses Systems, die steigt bis zum Himmel. Überlegt einmal all das Blut der abgetriebenen Babys. Denkt ihr, dass Gott das übersieht? Seinerzeit hat Billy Graham das gesagt, dass Gott sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen muss, wenn er diese Welt nicht richtig richtet. Und das ist korrekt. Ja? Und wir sehen das. Ja, die Stadt Babylon, die denkt von sich, dass sie herrlich ist, dass sie keine Witwe ist, was immer. Und ja, es ist so, der Hochmut kommt von dem Fall. Und das stimmt auf Babylon zu und das stimmt für viele andere Dinge auch zu. Ja, das stimmt auch für unsere Politiker zu, die, was weiß ich, von sich denken und stolz daherreden. Ihr Lieben, ich blase in dasselbe Horn immer und immer wieder, aber was denkt ihr im Zusammenhang der Sünde, zum Beispiel der Abtreibung? Oder was denkt ihr im Zusammenhang der Sünde, dass diese sexuelle Perversion gesetzlich nun geschützt wird in unserem Land? Denken wir, dass Gott das übersieht? Denken wir, dass das, was man unseren Kindern oder euren Kindeskindern antut, indem man die Perversion normalisiert und sagt, ach, das ist nicht schlimm. Ja, dass einer sich wie eine Frau verkleidet, obwohl er ein Mann ist. Jedes Mal, wenn ich über diese Dinge nachdenke, mir wird so schlecht, ja. Und dann denke ich über das, was Jesus gesagt hat seinerzeit. Er sagte Folgendes in Matthäus 18, Vers 6. Und das ist ein sehr, sehr ernstes Wort. Er sagte, wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Ihr wisst besser, was ein Mühlstein ist. Was ist ein Mühlstein? Wie schwer sind die? Sind sehr schwer. Ja, stimmt das? Habt ihr schon einen Mühlstein gesehen? Ich habe das nur in einem Bild gesehen. Ich weiß nicht, wie ein Mühlstein wirklich in Realität aussieht, aber ich kann mir das vorstellen. Denkt ihr, es ist etwas Schönes, so ein Ding am Hals zu haben und irgendwo reingeschmissen zu werden? Sehr, sehr unangenehm. Und Jesus sagt, es wäre besser für diesen Menschen, der einen, der an ihn glaubt, verführt, das wäre für ihn besser, als das, was ihn wirklich in der Ewigkeit erwartet. Ihr Lieben, das ist ernst. Ernst, ernst. Worum es hier geht. Ja, wenn unsere Kinder in dieser Weise von diesen progressiven Lehrern, ja, verführt werden. Und hier ist noch ein Hinweis für uns. Vers 8, schaut einmal. Es wird gesagt in Vers 8, und mit Feuer wird sie, also Babylon, verbrannt werden. Und die Frage, die ich habe an solche Lehrer, die sagen, oh, wir müssen das geistlich verstehen, was wir hier lesen, die Stadt Babylon ist geistlich, muss geistlich interpretiert werden, muss allegorisiert werden, was weiß ich. Es ist ein Bild für irgendwas anderes, für ein System, was weiß ich. Wie kann man ein System verbrennen? Sei es religiös oder politisch. Man kann ein System nicht verbrennen, aber man kann eine Stadt verbrennen, die Hauptstadt dieses, die als Hauptstadt diese Systeme dann in sich beherbergt. Ja? So, was ist die Lektion für uns als wiedergeborene Menschen heute Morgen, wenn wir diesen Text beherzigen? Das erste ist, und ich unterstreiche das noch einmal, ihr Lieben, ja, wir dürfen als Menschen, die zu Jesus gehören, als Menschen Gottes, diese Welt, und ich meine, dass ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage Welt, dieses System, dieses Weltdenken, ja, wir dürfen es nicht lieben. Unser Herz gehört Jesus. Wir müssen Jesus lieben. Wir müssen Jesus nachkommen. Ja? Diese Welt, natürlich gehen wir mit dieser Welt, mit der Natur, sage ich mal, mit unseren Nachbarn verantwortungsbewusst um. Und die größte Verantwortung, die wir haben im Zusammenhang mit unseren Nachbarn zum Beispiel oder mit unseren Mitmenschen, ist, sie auf Jesus Christus hinzuweisen. Denn das, was wir im Moment sehen, ja, die schöne Natur, ja, ist eigentlich ein etwas Vergängliches. Es wird vergehen. Das, was bleibt, ist das, was Gott schafft, das Neue. Ja? Und darauf müssen wir den Menschen hinweisen. Das ist unsere Verantwortung. Wir dürfen das gegenwärtige System, weltliche System, nicht lieb haben, sondern wir müssen Jesus Christus lieb haben und Jesus Christus nachfolgen. Dieser Herr hat sein Leben für uns gegeben. Ja? Er hat uns erlöst. Und nicht nur das, er hat uns versprochen, dass er bei uns ist, ja, bis zu der Weltenden. Und er hat uns versprochen, dass er eines Tages kommt, um uns zu ihm zu holen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich darauf. Ja. Es gibt manche Dinge, über die man sich freut, auch lebend in der Zeitlichkeit, zum Beispiel über einen Geburtstag, bei dem die Familie sitzt und man gemeinsam feiert und man denkt, boah, Gott hat mich gesegnet. Ja, Kinder, Enkelkinder und jeder freut sich. Man genießt auch das Essen. Es ist etwas Herrliches. Aber mein Herz oder unser Herz ist wirklich, ja, in der Welt, die Gott für uns als seine Kinder geschaffen hat. Wir sind hier nur Pilger. Wir ziehen nur, wie sagt man, vorbei? Sagt man vorbei? No. Durch. Ja. Ankern wir uns nicht fest. Sondern wir sind nur Pilger in dieser Welt. Wir ziehen durch auf dem Weg in unsere Heimat, die wirklich eine wunderbare Heimat dann auch ist.